Bremen Plus. Pop-up mit Ben Bukes.
Ja, soll man Kinder nun gegen Corona impfen oder nicht? Diese Debatte wird seit einiger Zeit jetzt intensiv geführt und auch kontrovers geführt. Es gibt verschiedene Meinungen von verschiedenen Experten. Gestern wurde ja der Impfstoff von BioNTech Pfizer für Kinder von 12 bis 15 Jahren zugelassen. Und Eltern stehen jetzt vor der Entscheidung und fühlen sich da vielleicht auch ein bisschen alleingelassen. Wir wollen uns gleich mal Rat holen von einem Bremer Arzt, der sich schon lange mit dem BioNTech-Impfstoff befasst.
Bremen Plus. Pop-up.
Impfen lassen, ja oder nein? Diese Debatte wird spätestens geführt, seit die ersten Impfstoffe zugelassen wurden. Ihr habt da bestimmt auch schon in eurem privaten Umfeld immer wieder drüber diskutiert. Jetzt kommt aber ein neuer Aspekt dazu. Kinder impfen lassen, ja oder nein? Gestern wurde der Impfstoff von BioNTech Pfizer für Kinder zwischen 12 und 15 Jahren offiziell zugelassen. Und die Bundesregierung drängt auch auf schnelle Impfungen in dieser Gruppe. Auf der anderen Seite will aber die Ständige Impfkommission keine klare Empfehlung dafür aussprechen. Ihr ist da die Datenlage noch zu unsicher. Und Eltern stehen jetzt irgendwie dazwischen. Sollen sie ihr Kind nun impfen lassen oder nicht? Wir holen uns mal Rat ein von dem Bremer Arzt Lars Pohlmeier, der sich schon lange mit dem BioNTech-Impfstoff befasst. Ich habe ja letzten Herbst schon mal mit ihm gesprochen. Da war er gerade an der Phase 3 Erprobungsstudie beteiligt. Hallo Lars.
Hallo Ben.
Viele Eltern fühlen sich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen alleine gelassen gerade, weil die Politik sagt, ja, lasst eure Kinder impfen und die STIKO ist sich nicht so richtig sicher. Du hast selber ein Kind in dieser Gruppe, ein 14-jähriges Kind. Willst du das impfen lassen?
Ja, ich möchte mein Kind sicher irgendwann auch impfen lassen. Sicherlich ist mein 14-jähriger Junge nicht der Erste, der jetzt in der Reihe steht. Aber grundsätzlich bin ich einerseits sicher, dass die Impfung sicher ist und gut ist. Und wenn er an der Reihe ist, und darüber muss man eben sprechen, dann würde ich ihn auch impfen lassen.
Was ist denn für dich das ausschlaggebende Argument oder der ausschlaggebende Grund zu sagen, du willst ihn impfen lassen?
Also es gibt viele Dinge ja zu beachten bei der Impfung. Kinder und Jugendliche werden ja seltener krank und sehr viel seltener auch schwer krank. Und die Altersgruppe, über die wir jetzt reden, 12 bis 15, ist nicht davon bedroht, zu einem Pflegefall zu werden oder an Covid-19 zu versterben. Aber um alle Menschen zu schützen, ist die Frage wichtig, die Herdenimmunität zu erreichen. Und das heißt, dass so hoher Prozentsatz an Menschen geimpft ist, dass sich das Virus nicht weiter verbreiten kann. Und das ist ein ethisches Problem, wenn man Jugendliche impft, weil vielleicht hat der betroffene Jugendliche selber gar nicht zu viel von der Impfung. Und dann ist die Frage, rechtfertigt das die Impfung vor dem Hintergrund, dass man sozusagen der Gesellschaft insgesamt auch dient? Das wird für die meisten Jugendlichen eine Frage sein, über die man nachdenken muss. Geimpft werden sollten sicherlich Kinder mit chronischen Erkrankungen und schwer kranke Kinder, das denke ich schon. Bei allen anderen ist es eine Güterabwägung. Deswegen tut sich die Impfkommission, die ständige Impfkommission in Deutschland, auch etwas schwer damit, eine klare Empfehlung zu geben. Mhm. Was mich aber auch bewegt, ist, dass mein Eindruck ist, dass die Kinder und Jugendlichen eigentlich am meisten unter dem Lockdown und der Pandemie leiden müssen, weil sich das Leben der jungen Leute die meisten schweren Einschnitte hat. Und geimpft zu sein, das kann eben ein Beitrag dazu sein, dass unsere Kinder und Jugendlichen wieder ihre Freiheit zurückbekommen können und ihr ganz normales Leben weiterführen können. Und das ist eben auch ein Argument oder kann ein Argument für die Impfung sein.
Die STIKO ist ja auch deshalb skeptisch, weil sie meint, es sind vielleicht noch nicht genug Daten da. Es könnten dann doch noch irgendwelche Nebenwirkungen auftreten. Bist du da auch skeptisch?
Na, skeptisch ist nicht das richtige Wort. Das ist immer ein ethisches Dilemma. Ich mache ja selber klinische Forschung und so in der Praxis, aber nicht bei Kindern. Ich verstehe aber die Kritik von kinderärztlichen Kollegen, die sagen, Mensch, es muss doch auch Forschung an Kindern und Jugendlichen gemacht werden, damit wir eine Sicherheit haben. In diesem Fall ist es so, dass bei der Zulassung in den BioNTech-Impfstoff natürlich weit überwiegend Erwachsene, auch mit schweren Erkrankungen, untersucht worden sind und eine kleine Gruppe an Kindern untersucht worden ist. Das ist immer eine wackeligere Datenbasis, die aber eben auch überzeugend ist. Mittlerweile gilt für BioNTech, in den USA und in Kanada sind bereits mehrere Millionen Kinder auch geimpft worden, sodass wir natürlich jeden Tag neu lernen und deswegen eigentlich keinen Anlass haben zu glauben, dass zumindest was für die akute Impfreaktion zu sagen ist, dort schwere Nebenwirkungen zu erwarten wären. Mhm. Über Langzeitfolgen, das kann man jetzt noch nicht sagen. Das ist eben nicht auszuschließen, aber nicht sehr wahrscheinlich. Aber das weiß eben kein Mensch. Das weiß ich auch nicht.
Jetzt hast du vorhin schon diese Nutzen-Risiko-Abwägung angesprochen, die da stattfinden muss und die auch jetzt oft Thema ist, gerade auch bei der Argumentation gegen das Impfen von Kindern. Wenn man das jetzt mal ganz von der Gesellschaft abkoppelt, was du vorhin schon gesagt hast, und mal nur das einzelne Kind sieht, würdest du dann tatsächlich sagen, das Risiko, dass da irgendeine Nebenwirkung kommt, ist größer als der Nutzen der Impfung?
Das Verhältnis ist nicht so eindeutig wie bei Erwachsenen. Ich glaube, dass letztlich, es ist eine Güterabwägung und im Zweifel bin ich eher pro Impfung. Aber man kann das auch anders sehen. Das ist keine einfache Frage. Und es ist gut, dass wir darüber versuchen, mit vielen klugen Köpfen nachzudenken, wie wir es genau machen wollen.
Aber es macht die Sache auch schwierig für Eltern, wenn es von verschiedenen Experten so viele verschiedene Meinungen gibt. Was würdest du Eltern raten, die vor dieser Entscheidung stehen? Woran soll man sich da auch orientieren in diesen verschiedenen Meinungen?
Ich finde immer gut, das Gespräch mit dem zuständigen Kinderarzt und der Kinderärztin dann zu suchen, die da die Kinder gut kennen und dann auch einen entsprechenden individuellen Rat geben können.
Sollen Kinder zwischen 12 und 15 Jahren nun geimpft werden oder gibt es da dann doch noch zu viele Risiken? Dazu die Einschätzung vom Bremer Arzt Lars Pohlmeier. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank.
Bremen Plus. Bremen Plus.
7 Jahre ist es her, dass das letzte Soloalbum rausgekommen ist von einem Hamburger, der nicht nur erfolgreicher Sänger und Rapper ist, sondern der auch schon als Synchronsprecher eingesetzt wurde in ein oder anderen Kinderfilmen und das wegen seiner sehr, sehr einzigartigen Stimme. Also er war zum Beispiel schon mal Rabe Socke, zumindest mit der Stimme, oder auch Vector in Ich einfach unverbesserlich.
Ich bin hier, um mir ein Schurkendarlehen zu holen. Und zwar auf den Namen Vector.
Ja, mehr braucht's eigentlich nicht. Die meisten von euch dürften ihn jetzt erkannt haben. Jan Delay natürlich. Auf seinem letzten Album Hammer und Michel von 2014, da klang er ja ziemlich rockig.
Auf St. Pauli brennt noch Licht. Da ist noch lange noch nicht Schicht.
Tja, und sein ganz frisches Album, das am 21. Mai rausgekommen ist, das heißt Earth, Wind und Fire. Und was dabei direkt auffällt, ist das Albumcover. Das erinnert ein bisschen an so ein buntes Wimmelbild für Kinder, wie die in diesen großen Bilderbüchern drin sind. Also ich habe es hier gerade auf dem Bildschirm. Also da ist in der Mitte Jan Delay drauf, in so einer Art Raumanzug auf einer Rakete. Vorne sind tanzende Menschen. Was sieht man hinten nicht alles? Ein Kirchturm, ein Tornado, eine Weltkugel, ein Gorilla auf einem Fernsehturm, eine Brücke, ein Schiff. Also da ist wirklich extrem viel drauf. Könnt ihr euch mal eine Weile mit auseinandersetzen mit diesem Albumcover. Und Jan Delay selbst hat auf Facebook über sein Album geschrieben, es sei das zeitgemäßeste Album von ihm. Und er sagt auch, er hat, Zitat, einfach alles an Mucke gemacht, was ich feier. Der erste Song auf dem Album heißt Intro und da kündigt er sich und die Platte eigentlich ganz gut selber an.
Ja, es geht ein zu, Mikrofon, check. Wo hast du gesteckt? Check. Viel zu lange weg. Hab ich nur gerappt mit Dennis und mit Matt, aber jetzt bin ich back und der Beat ist perfekt. Yeah. Fresher than ever, endlich wieder meinen Job machen. Nach der Rockplatte, auf die keiner Bock hatte, komm ich mit neuem dicken Sound für die Menschen, die's lieben zu tanzen, zu tiefen Frequenzen.
Tja, die neue Platte ist also auf jeden Fall tanzbar. Es gibt abwechslungsreiche Beats und Rhythmen, aber natürlich auch immer wieder ironische Themen und Texte. Also zum Beispiel singt Jan Delay im Song Spaß folgendes: Ist schon alles ziemlich trist, wenn man besorgter Bürger ist. Denn ob Champagner oder Ganja oder Traumstrand, fast alle schönen Dinge kommen aus dem Ausland. Ich würde sagen, so ein typischer Jan Delay-Text, ironisch eben. Und außerdem gibt es mit dem Song Eule auch noch eine Ode an die Nacht, hören wir gleich hier. Und bei 3 nach 9 hat Jan Delay zuletzt erklärt, warum er so ein Fan der Nacht ist.
Irgendwie wollte ich immer schon irgendeine Ode an die Nacht machen, weil einfach, wann immer ich Musik mache eigentlich oder also arbeite, ist es meistens dunkel, weil ich das da am besten kann. Da ist Ruhe, da nervt mich keiner, da klingelt es nicht und man kann einfach machen, was man will. Und
findest du den Tag langweilig?
Nee, aber der Tag ist halt für die anderen. Das ist, da machen die alle ihr Ding. Mir ist auch aufgefallen, man gibt ja auch viele Interviews und da musste ich immer wieder diese gleichen Fragen beantworten und da ist mir beim Reden irgendwann aufgefallen, ich glaube, die Nacht mag ich auch so gerne und mögen viele so gerne, weil am Tag sind immer diese ganzen Leute, die, alles muss der Norm entsprechen. Das musst du so machen, das musst du so machen. Hier ist so die Norm, da ist da die Norm. Nachts schlafen die alle. Es gibt keine Norm für gar nichts. Du kannst alles so machen und tun, wie du willst, in dem, was du tust.
Bremen Plus. Pop-up.
Ja, Ja, und das, was wir alle irgendwie immer für unmöglich gehalten haben, ist nun tatsächlich passiert. Werder Bremen ist aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen, zum ersten Mal seit 1980. Dabei hätten die Werderaner es aus eigener Kraft zumindest in die Relegation schaffen können, aber sie haben verloren am letzten Spieltag mit 2:4 gegen Gladbach und das hat natürlich nicht gereicht. Das ist jetzt zwar schon anderthalb Wochen her, aber bei mir ist das irgendwie gefühlt immer noch nicht so richtig angekommen. Wie konnte es so weit kommen und wie geht's jetzt weiter mit den Grün-Weißen? Darüber will ich jetzt sprechen mit dem ehemaligen Werder-Manager und Aufsichtsratsvorsitzenden Willi Lemke. Tag, Herr Lemke.
Moin, moin.
Zu wie viel Prozent haben Sie denn den Abstieg inzwischen verdaut?
Ja, eigentlich noch gar nicht richtig, weil ich merke es immer daran, wenn ich aufwache, morgens oder nachts, dann ist der erste Gedanke, verdammte Scheiße, wir sind ja abgestiegen. Mhm. Und das ist dann kein schönes Gefühl, wenn man so lange, so leidenschaftlich auch für einen Verein gearbeitet hat und mitgefiebert hat dabei, dann ist es natürlich furchtbar, wenn man mit einmal aufwacht und sagt, wir sind jetzt nur noch zweite Liga, wir fahren nach Regensburg und nach Aue und ich weiß nicht, wo sonst noch hin. Mhm. Und dann kommt keine Dortmunder Freunde, keine Bayern München Spieler zu uns, das tut schon weh.
Dementsprechend war der Samstag, wo sich Werder in die zweite Liga gespielt hat, wahrscheinlich auch ein trauriger Tag bei Ihnen.
Das war ein super trauriger Tag. Ich kann mich kaum an einen sportlich traurigen Tag ähnlicher Art erinnern. Natürlich hat man im Leben immer Schicksalsschläge und die sind bei weit trauriger gewesen. Aber im sportlichen Bereich war es für mich die wirklich bitterste Der bitterste Tag oder der bitterste Augenblick, als der Schiedsrichter abpfiff. Also ich habe mich verhalten wie viele, viele andere Werderaner. Ich weiß das auf dem Freundeskreis. Beim 3:0 haben wir abgeschaltet und sind von Bremen nach Köln gewandert, in der Hoffnung, dass die Schalker das Unentschieden da halten. Aber es hat halt nicht geklappt. Ja. Und das war schon natürlich erschreckend, wenn wir als richtig Hardcore-Werder-Fans dann abdriften und auf einem anderen Platz gucken müssen, so wie wir es ja im letzten Jahr genauso gemacht haben. Da haben wir nur nicht nach Köln geguckt, sondern haben nach Berlin geguckt, was da Union fabriziert. Und die haben das natürlich sensationell gemacht. Und die Fortuna hat es damals dann so schlecht gemacht, wie wir es in diesem Jahr gemacht haben. Und das war ein ganz trauriger, trauriger Tag, nicht nur für alle, die Werder Bremen lieben, sondern auch für ganz viele Kaufleute, Kneipenbesitzer und ja, viele junge und alte Menschen, die sehr, sehr traurig waren. Obwohl, ich habe das dann natürlich auch mehrfach gesagt schon, es war ja keine Katastrophe, es ist niemand gestorben, ja?
Hallo. Immerhin das, ja.
Aber es ist gefühlt furchtbar gewesen.
Mm. Jetzt hat sich ja natürlich die schwierige Situation schon länger angebahnt von Werder. Das war jetzt nicht alles am letzten Spieltag. Haben Sie den Abstieg irgendwo auch kommen sehen? Also am 24. Spieltag sah es ja noch ganz gut aus. Da stand Werder auf dem 12. Tabellenplatz mit 11 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Komfortable Situation. Manche haben schon voreilig zum Klassenerhalt gratuliert. Waren Sie damals schon skeptisch und wie konnte es aus Ihrer Sicht danach dann noch so rapide bergab gehen?
Nein, damals war ich sehr zuversichtlich und habe gedacht, ja, also in den vielen, vielen Spielen, die wir noch vor uns haben, die paar Pünktchen, die wir da eigentlich noch gebraucht hätten. Ich habe selber persönlich in meiner eigenen Kalkulation immer gesagt, mit 34, 35 Punkten sind wir ganz sicher raus. Und das war natürlich überhaupt eigentlich kein Problem, aber das hat sich dann von Spieltag zu Spieltag weiterentwickelt und dann war waren die Entscheider so fest davon überzeugt, dass wir nicht absteigen, dass sie auch am Trainer nicht gerüttelt haben, bis zum letzten Spieltag oder am letzten Spieltag oder vor dem letzten Spieltag noch einen Trainerwechsel zu machen. Das haben viele, die Werder lieben, nicht so richtig nachvollziehen können. Mhm. Wenn man an einen Trainerwechsel gedacht hätte, dann hätte man natürlich nach dem Berlin-Spiel spätestens daran denken müssen, einen Wechsel zu machen, so einen Spieltag vorher. Das war sehr, sehr riskant und das ist eben halt auch nicht belohnt worden, sondern damit müssen die Verantwortlichen jetzt klarkommen.
Mhm. Beim letzten Abstieg, habe ich schon gesagt, der war 1980, da ist es ja eigentlich ziemlich super gelaufen. 1981 ging es direkt wieder hoch. Das haben Sie ja wahrscheinlich damals sehr intensiv miterlebt. Sie wurden dann ja 1981 Manager. Für wie realistisch halten Sie es, dass das diesmal auch so angenehm schnell wieder klappen könnte mit dem Wiederaufstieg?
Also dieses Wort sofortiger Wiederaufstieg, den würde ich mal erstmal für mehrere Monate überhaupt nicht in den Mund nehmen, denn die Situation ist eine völlig andere. Die zweite Liga von damals ist überhaupt nicht vergleichbar mit der zweiten Liga von der nächsten Saison, in die wir jetzt reinlaufen. Und unsere Ausgangssituation ist um ein Vielfaches schlechter, weil wir Geld ausgegeben hatten oder haben, dass wir nicht eingenommen haben in den vergangenen 2 Jahren, sondern wir haben über unsere Verhältnisse gelebt und sind ein Risiko eingegangen. Und dieses Risiko, das hat sich jetzt furchtbar gerecht, weil die Pandemie dazugekommen ist, die niemand erwarten konnte, aber die hat das Ganze so verschlimmert und verschlechtert für den Verein, dass wir mit uns unbekannten Schuldensummen rumlaufen und jetzt die Mannschaft so zu verstärken, dass wir womöglich direkt aufsteigen, das kann ich mir momentan nicht vorstellen. Und ich würde auch sagen, lasst uns sehr demütig in die nächste Saison reingehen und dann in jedem Tag, in jedem Spieltag kämpfen und sagen, dieses Spiel, egal ob wir in Aue, Regensburg oder sonst wo spielen, da müssen wir alles geben, weil die anderen Mannschaften werden immer sehen, da kommt der große Favorit aus Bremen. Die haben Jahrhunderte gefühlt in der ersten Liga gespielt, europäische Glanzlichter gesetzt, Wunder von der Weser immer wieder vollbracht, mit großen Trainern wie Reagel und Schaaf gearbeitet. Da ist das Anspruchsdenken oder die Haltung so extrem, dass die sich jedes Mal unglaublich anstrengen werden, wenn sie gegen Werder Bremen spielen. Das ist ja der HSV schmerzhaft genauso erlebt und denen geht es aber finanziell ja viel besser, weil die Rahmenbedingungen in Hamburg deutlich besser sind.
Ich höre daraus, dass sich auch was vor allem an der Einstellung ändern muss. Können Sie noch ganz schnell zum Schluss sagen, mit welchen Gefühlen gucken Sie jetzt auf diese Zweitligasaison? Denn da sind ja doch durchaus auch Traditionsclubs dabei. Freuen Sie sich auch auf die nächste Saison?
Also, dass ich mich richtig darauf freue, kann ich ehrlicherweise nicht sagen, sondern ich ärgere mich fatal, wenn ich denn denke, dass wir am Samstag um 13.30 Uhr spielen müssen. Da kriege ich Pickel vor Schrecken, wenn ich nur daran denke. Also Liebling, heute gibt es kein Mittagessen hier zu Hause, ich muss ins Stadion. Mittagessen machen wir dann heute Abend oder so, weil jetzt spielen wir in der zweiten Liga und die müssen vorweg so ein bisschen, die sind so zum Warm-up der anderen, die sich an Fußball interessieren und das ist furchtbar. Mhm. Es gibt sicherlich das eine oder andere Spiel, worauf ich mich dann auch freuen werde, aber soweit bin ich momentan noch nicht. Ich bin noch sehr, sehr traurig und enttäuscht über diese lausige Saison. Und das betrifft natürlich genauso die letzte lausige Saison, die wir im vorletzten Jahr gehabt haben.
Werder Bremen, der Abstieg in die zweite Liga und die Zukunft des Vereins. Dazu der frühere Werder-Manager und Aufsichtsratsvorsitzende Willi Lemke live auf Bremen Plus. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Tschüss.
Alles klar, ciao.
Bremen Plus. Bremen Plus.
Wenn ihr als Kind den Zeichentrickfilm 101 Dalmatiner gesehen habt, dann habt ihr sicher nicht die böse Cruella de Vil vergessen, die sich da aus dem Fell der niedlichen Hundewelpen einen Pelzmantel schneidern lassen wollte. Diese fiese Hexe, die bekommt jetzt in einem neuen Disney-Film nun eine Vorgeschichte. Oscar-Preisträgerin Emma Stone spielt die Hauptrolle in Cruella, so heißt der Film, und der ist jetzt schon in einigen wiedereröffneten Kinos zu sehen und beim Streamingdienst Disney+. Die legendäre Cruella ist aber längst nicht die einzige Filmbösewichtin, die Eindruck gemacht hat. Für Bremen Plus Reporterin Walli Müller gehört die in eine ganze Reihe großer Filmschurkinnen.
Ich lebe für Pelze. Pelze sind mein Leben. Ich glaube, es gibt auf der ganzen Welt keine Frau, die nicht für Pelze schwärmt.
Die englischen Vokabeln cruel und devil stecken nicht von ungefähr in ihrem Namen Cruella de Vil. Im Zeichentrickklassiker 101 Dalmatiner ist sie eine wirklich schaurige Person mit fratzenhaftem Gesicht, schwarz-weißer Wischmopp-Frisur und diesen Klauenhänden, die auch die böse Königin in Disneys Schneewittchen so unheimlich machen.
Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land?
Millionen von Albträumen müssen solche Horrorgestalten verursacht haben. Hat damals keinen gestört. Inzwischen sind die Schurkinnen sehr viel kindgerechter, weil sie lustiger gezeichnet werden, wie Julia Roberts als böse Königin in der wirklich wahren Geschichte von Schneewittchen.
Sie ist 18 Jahre und ihre Haut hat noch nie die Sonne gesehen, also logisch ist sie gut.
Oder weil sie sich viel monströser geben, als sie in Wahrheit sind. Angelina Jolie hat als gereizte Dornröschenfee Maleficent ja allen Grund, sauer zu sein.
Es hat mich doch ziemlich gekränkt, dass ich keine Einladung erhalten habe.
Du bist hier nicht erwünscht.
Von ihrer Umwelt böse gemacht wird nun auch diese neue Cruella. Wir sehen sie als Waisenkind, dem die Mutter gemeuchelt wurde. An der Seite zweier Straßenjungs muss sie sich als Trickdiebin durchschlagen. Ihr Traum aber ist eine Karriere als Modedesignerin. Und ihre Meisterin findet sie in der Baroness von Hellman. Vorsicht, wieder ein sprechender Name.
Ich will Ihnen einen Rat geben. Sie dürfen keine Gefühle für andere hegen. Sie haben Talent. Aber ob Sie den Killer-Instinkt haben, ist abzuwarten.
Zwei Oscar-Preisträgerinnen liefern sich hier ein Duell der Biester. Emma Stone und Emma Thompson. Beide haben dabei sichtlich ihren Spaß und sind atemberaubend ausstaffiert von Kostümbildnerin Jenny Bevan, die ihnen 80 Roben auf den Leib schneidern ließ. Starre, kantige Linien à la Dior für die Baroness, punkig verspielter Nina Hagen-Look für Cruella. Um die narzisstische Baroness bei Fashion-Events auszustechen, legt sie wirklich spektakuläre Auftritte hin. Einmal im brennenden Kleid.
Tun Sie etwas.
Machen wir keine Szene draus.
Aber ganz genau das will ich doch.
Darf ich bemerken, ich mach das aus in High Heels.
Eine fiese Mode-Bitch gab's ja schon früher im Kino. Meryl Streep legte in Der Teufel trägt Prada einen unvergesslichen Auftritt hin.
Sie haben weder Stil noch Sinn für Mode.
Naja, das hängt, glaube ich, davon ab, was...
Nein, nein, das war keine Frage.
Klammheimlich haben solche Weibsteufel männlichen Bösewichtern längst den Rang abgelaufen. Kein Bond-Bösewicht kann je so spitzzüngig sein wie eine echte Filmzicke.
Ihr seid gar nicht so ein jämmerlicher Waschlappen, wie ich immer geglaubt habe.
Das ist das Netteste, was ihr mir je gesagt habt.
Und kein Kerl bekommt einen Style hin wie Glenn Close als Cruella in der 101 Dalmatiner-Verfilmung von 1996.
Wenn wir diesen Mantel nähen lassen, könnte man glauben, ich hätte ihren Hund auf den Schultern.
Nicht zu vergessen das hexenhafte Lachen, das natürlich auch Emma Stone als junge Cruella beherrscht. Dass Frauen als Schurkinnen immer noch eine Spur unheimlicher waren, lag natürlich daran, dass es besonders schockierte, wenn ihnen die fürsorgliche, mütterliche Ader fehlte. Inzwischen wundert es immerhin keinen mehr, wenn sie skrupellos die Filmwelt regieren. Sogar die Minions dienten schon einer Bösewichtin, die britische Queen stürzen wollte.
Ich bin ihr größter Fan. Ich liebe ihre Arbeit. Und ich will wirklich, wirklich, wirklich ihre Krone.
Soll bloß keiner sagen, Frauen könnten nicht fies sein. In Disneys Cruella leisten sich gleich zwei Teufelinnen modische Höhenflüge und psychologische Tiefschläge. Ein Mörderspaß.
Ja, und den könnt ihr erleben bald, wenn das nächste große Kino in eurer Nähe wieder eröffnet. Da wird der Film sicher gezeigt. Oder ihr könnt euch den Film auch jetzt schon anschauen auf Disney+.
Bremen Plus. Pop-Up.
Und das war das Pop-Up mit Ben Bukes. Für heute, wir hören uns wieder am 15. Juni oder natürlich auch jederzeit auf Spotify. Ich bin raus. Euch einen schönen Abend. Tschüss, bis demnächst.
Bremen Plus. Pop-Up.